Herzlich willkommen bei Einfach Erfolgreich. Dies ist der Podcast mit Inspiration, ungewöhnlichen Perspektiven auf Alltägliches und gelungenen Gesprächen mit einfach erfolgreichen Menschen. Ziel ist es, Ideen zu sammeln und zu entdecken, wie auch dein Leben immer einfacher, immer noch erfolgreicher sein kann. Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Einfach Erfolgreich Podcast. Du kennst es, es ist der Podcast mit Impulsen und Inspirationen für deinen Alltag, wie auch du immer einfacher, immer noch erfolgreicher wirst. Heute haben wir einen sehr, sehr spannenden Interviewgast. Begrüßt mit mir Herrn Professor Andreas Höbicke von der Fachhochschule Südwestfalen. Andreas, schön, dass du da bist.
Hallo Hajo, vielen Dank für die Einladung.
Genau. Ich habe festgestellt, dass viele Menschen aus meinem Umfeld dich kennen. Wir haben uns neulich erst kennengelernt. Deswegen ein oder zwei Worte vielleicht zu dir. Software Engineering ist dein Thema. Und man soll es nicht glauben, es gibt Professoren, die eben nicht nur im akademischen Elfenbeinturm sich zu Hause fühlen, sondern vielleicht sogar ein bisschen Erfahrung in der Industrie gesammelt haben. Andreas hat nach seinem Studium der Wirtschaftsinformatik, nach seiner Promotion, ich glaube, zwei Stationen waren es, sechs Jahre, also auch mit ein bisschen mehr als nur was aufreißen und dann schnell wegflüchten, sondern auch miterleben, was geht und was passiert. Ich glaube, Softwarequalität war ein bisschen dein Thema. Die Unternehmen sind in unserer Region zumindest sehr bekannt, Vinco und Nixdorf und Klaas, beide agieren weltweit. Und die erste Frage an dich, du hast mir gerade eben im Vorgespräch gesagt, in Shanghai 20, in Polen 20, dann waren noch Teams in Berlin und in Taupo, glaube ich, war es, in Paderborn, also an einigen Standorten eine signifikante Anzahl von Menschen. Und das schon in deinem ersten Job nach der Uni. Wie bist du damit umgegangen? Welche Herausforderungen hat es gemacht und wie bewertest du es heute?
Also es war wirklich eine sehr, sehr spannende Zeit, muss ich sagen. Ich bin relativ früh, also erst bei Nixdorf natürlich nicht als Führungskraft eingestiegen, sondern bin dann, nachdem ich 2 Jahre dort war, erst mit einer Teamleitung gestartet und dann relativ zeitnah auch in die Leitung dieser gesamten Bereichs gegangen. Das hatte einfach den Zufall, war quasi hilfreich an der Stelle, weil der Leiter, der das jahrelang gemacht hat, ist in Ruhestand gegangen und man suchte einen Nachfolger und hatte mich auserkoren, war quasi in der richtigen zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe vielleicht auch in der Zeit, die ich da war, das Richtige getan vorher, kann man so sagen. Und die Teams waren äußerst herausfordernd. Also die kulturellen Hintergründe sind total unterschiedlich, die man dort vorfindet. Also sowohl in Shanghai, also in China, war es ganz anders als in Polen zum Beispiel. Und ich habe mich auch sehr viel mit den kulturellen Hintergründen beschäftigt.
Ja, was sind so die, also Hauptunterschiede kann man wahrscheinlich schnell sagen, weiß ich nicht, kann man das schnell sagen, aber was würdest du sagen, sind so die größten Unterschiede, die dir sofort ins Auge gesprungen sind, die dazu geführt haben, dass du dich auch damit beschäftigt hast?
Also tatsächlich, und das ist zwar immer so ein gängiges Vorurteil, aber ich habe es auch selbst erlebt, im chinesischen Bereich ist es so, man bekommt nicht direkt immer diese deutsche Antwort. Also man sagt ja immer häufig, Germans are brutally honest. Das sind wir an manchen Stellen, auch wenn es um Projekte geht. Aber man muss die Zwischentöne hören, wenn chinesische Kolleginnen und Kollegen Feedback gegeben haben zum Projektstand, dass man eine Antwort sowas wie, das ist besonders schwer, heißt, nein, das können wir nicht. Und lädt nicht dazu ein, aus deutscher Sicht weiter zu diskutieren darüber, dass man es doch vielleicht irgendwie lösen könnte. Das war definitiv für mich ein Learning, was ich machen musste in dem Kontext, was aber ging irgendwann. Also irgendwann hatte man das raus und hat auch verstanden, was da für ein Feedback kam.
Ist ein bisschen wie eine Fremdsprache. Am Anfang weiß man gar nicht, was man da so hört. Und irgendwann versteht man noch nicht alles, aber man weiß zumindest ein bisschen mehr. Ne? Ja, spannend. Ja. Genau. Also, da hast du dich sehr viel mit dem Kulturellen auseinandergesetzt. Und was hat es dir gebracht?
Also, was hat es mir gebracht? Mir hat es gebracht, viel von der Welt zu sehen persönlich, auch mal einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Nicht immer ist so, wenn man so ein junger Mensch ist und von der Universität geprägt wird, bekommt man ja sehr viele Lösungen auch rein in seinen eigenen Kopf, ne? Also man lernt sehr viel für die Module, man lernt sehr viel an der Stelle und nicht immer differenziertes Denken, sondern erstmal in Lösungen zu denken. Die Promotion verbessert das insofern ein bisschen, finde ich, weil man dann mehr so auf die Problemfindung aus ist. Also was ist von einem komplexeren Problem auch tatsächlich das Problem und warum ist das so ein Problem, was man da hat und bearbeitet. Und wenn man dann mit verschiedenen Kulturen in Kontakt kommt, wird einem immer wieder deutlich, gerade in dem Bereich der Forschung und Entwicklung geht es um Menschen. Der Mensch ist der zentrale Aspekt. Gerade bei Software, wir haben keine großen Fabriken, wir haben keine großen Hallen, wir haben vielleicht viele Server, die man braucht, um Dinge zu betreiben. Aber es geht nur um den Menschen und darin steckt das Potenzial am Ende des
Das,
Produktes.
genau. Und jetzt lass uns schon mal, also wir haben gesagt, wir wollen uns auch um das Thema Leadership, Servant Leadership im Kontext der Agilität unterhalten. Und da sind wir natürlich genau da an der Stelle, weil was haben wir denn als Leader im nicht produzierenden Gewerbe? Wir haben im Grunde nichts außer, naja, unsere Ohren zum Zuhören, unser Herz und unser Kopf zum Mitfühlen, Mitdenken und vor allem unsere Zunge, um die Veränderungen in die Welt zu bringen, die wir uns so ganz gerne erhoffen würden. Und deswegen, damit wir den Schwenk relativ bekommen, die Menschen sind das Entscheidende und ich glaube, du hast bei Vincor dann auch die, naja, die Nase in den Wind der Agilität stecken dürfen das erste Mal. Sie wurde dir, glaube ich, noch angetragen, ne? Magst du mir erzählen, wie das kam? Weil ich glaube, das wird der Pfad sein, dieses agile Dingen, was auch immer das ist, was uns dann noch ein bisschen beschäftigt in diesem Gespräch.
Also, was ist passiert? Also ich kam zu Nixdorf ungefähr ein Jahr später als mein damaliger Chef, der von der SAP kam. Und hat sich das auch ein Jahr erstmal angeschaut und die Kollegen von Vincor Nixdorf hatten echt schon ein sehr schönes Softwareentwicklungsvorgehen für sich. Also das war wirklich sehr gut aufgestellt. Was aber auch sie hatten, genauso wie ich das bei anderen späteren Firmen auch gesehen habe, ist diese Vernetzung. Also man baut häufig heutzutage digitale Ökosysteme auf. Diese Ökosysteme basieren dann auf mehreren Produkten, die miteinander interagieren. Und dieses Zusammenbringen, dieses Interagieren der Produkte war am Ende das große ungelöste Problem, wenn man nur in reinen Projekten denkt, also in kleinen Projekten denkt, die jeder für sich dann vielleicht ein Ziel erreichen, aber am Ende nicht zusammen funktionieren. Und unser Chef hat das damals gesehen und hat sich überlegt, wir könnten doch überlegen, einen skalierten, agilen Ansatz einzusetzen, um dieses Problem auch zu lösen. Und systematisch uns damit zu beschäftigen. Und das war für mich auch neu. Also im Studium damals gab es das Thema Agilität nicht. Auch in der Promotionszeit habe ich es ein wenig kennengelernt, weil es gab so die ersten zarten Pflänzchen, darüber zu sprechen. Und dann ging es bei Nixdorf tatsächlich los und da in dem Kontext auch erstmal mit Schulungen und mit sehr viel Selbststudium und
Also
einer Gott sei
der
Dank
klassische.
sehr guten Consultancy, die uns geholfen hat. Also wir hatten einen externen Dienstleister, der mit uns da sehr schöne Schritte gemacht hat, die das Thema, also die lebt in Agilität nicht nur im Sinne, wir teachen oder wir unterrichten es, sondern wir leben es auch als Company selber sehr intensiv. Also das hat mich sehr überrascht und positiv begeistert. Und
Okay.
davon konnte ich sehr viel mitnehmen.
Und habe ich es richtig verstanden? Ihr habt sofort nicht nur Agilität gemacht, wir machen jetzt agil, sondern direkt skaliert.
Im Grunde ja, also man hat mit kleineren Bereichen angefangen, die man mal in agilen Modus versetzt hat, aber das Ziel des Ganzen war tatsächlich, den Gesamtbereich zu agilisieren und dann auch zu skalieren, weil das ja schon das zentrale Problem war, was dahinter steckte. Von heute aus gesehen, muss ich sagen, fällt mir aber auf, die Problemanalyse, die war damals nicht so hinreichend. Also was war ein Problem? Das Management war davon überzeugt, dass das gut funktioniert. Dass die Mannschaft und das mittlere Management darunter war aber eigentlich auch schon sehr happy mit ihrem, sage ich mal, schon doch sehr guten Software-Engineering-Ansatz. Also hier, ne, manchmal hat man es ja auch andersherum in der Agilität, dass man sagt, die Mannschaft möchte das unbedingt werden, weil sie die riesen Vorteile darin sehen und sie stoßen dann irgendwann auf ein Top-Management, was damit nichts anfangen kann. Aber hier war es eher umgekehrt.
Ja, und funktionieren tut es meistens aus der Mitte, ne? Was die
Genau.
Zuhörer nicht wissen können, aber die Zuschauer vielleicht sehen, hinter dir liegt eine, ich habe gedacht, das ist aber komische Weltkarte, sieht aus wie eine Weltkarte, aber irgendwie Pangäa ist es auch nicht, also als damals die
Nein.
Erde noch eine Landmasse war. Da steht ganz rechts sozusagen der Kontinent der Stabilität, dazwischen ist das Düsterland und die Kontinuität der Veränderung, ich kann es nicht genau lesen, ist dahinter.
Genau.
Also ihr seid auf Management, hatte die Veränderung vor Augen und der Kontinent der Stabilität war fest in den Händen der Menschen, die die Veränderung hätten leben müssen. Lässt sich das so zusammenfassen?
So lässt sich das ganz gut zusammenfassen. Die Karte ist tatsächlich von diesem besagten Dienstleister. Die hat mich begleitet und die habe ich immer wieder mitgenommen, weil hier ist ganz viel über Change Management und agile Transformation in dieser Karte drin. Und manchmal, gerade wenn man in so einer Transition ist, lohnt sich ein Blick auf die Karte, um zu schauen, wo stehe ich denn eigentlich gerade und was ist mein zentrales Problem. Oben in der Mitte kannst du nicht lesen, ist übrigens die Managementinsel, die ist getrennt vom Rest.
Ach, die, da stimmt ja, die ist mir schon
Die ganz
aufgefallen.
kleine oben in der
Und was ist
Mitte.
die kleine Insel unten drunter?
Das ist die Insel der guten Praktiken. Da ist zum Beispiel ISO
Ah.
9000 und Six
Okay.
Sigma und
Okay.
CMMI und so weiter sind da drauf.
Ja, funktioniert in der Theorie ja auch alles super. Okay.
Ja.
Und an der Stelle, lass uns kurz, also ist das nicht schön, wie am Ende des Tages die Probleme doch überall mehr oder weniger die gleichen sind? Also auf unterschiedlichen Größenordnungen, die Ausprägung, das Inhaltliche anders, aber ich glaube, so wie du es gerade beschreibst, also ich habe es ein paar Mal schon gehört und ich möchte fast wetten, dass unsere Zuhörer, Zuhörerinnen auch in den Chor einstimmen könnten. Ja, spannend. Wie ist denn das dann ausgegangen? Also wir müssen nicht zu sehr bei dem Dingen bleiben, weil du hast ja eine ganz andere spannende Position, aber damit die Schleife zumindest im Kopf geschlossen wird, wie ist denn das dann ausgegangen mit der Transformation?
Ich würde mal sagen, das Ergebnis war nicht, also aus heutiger Sicht nicht, für mich nicht zufriedenstellend, weil wir das ganze Thema Agilität nicht wirklich zu Ende gedacht haben und auch nicht zu Ende gemacht haben. Es hat eine längere Zeit, zumindest auf Teamebene einigermaßen funktioniert in einigen Bereichen, aber so richtig durchdrungen hat es die Organisation nicht. Das ist das für mich das Ergebnis des Ganzen, ja.
Okay. Hast du, wenn du, ist immer, ne, ist immer leicht, 10 Jahre später zu sagen, ah, damals, die hätten die damals und so. Aber wenn du so eine Diagnose stellen könntest, was würdest du sagen, hätte euch es leichter gemacht, in der Situation zumindest ein bisschen länger, ein bisschen agiler und ein bisschen mehr den Menschen das weiter zu ermöglichen, das zu machen?
Eine gute Frage. Was hätte uns geholfen? Ich glaube, uns hätte tatsächlich geholfen, dass die Firma an sich ein bisschen mehr Stabilität gehabt hätte in der großen politischen Lage. Also die meisten wissen es ja, man kann es ja auch nachlesen. Die Firma Nixdorf ist ja dann irgendwann auch verkauft worden und auch hatte sehr viele Managementwechsel, auch im Top-Management, hatte auch immer sehr viele externe Berater, also gerade strategische Berater im Hause und man hat sehr viele Reorganisationen in kurzer Zeit durchgeführt und das hat nicht geholfen. Also meine Erfahrung auch von späteren agilen Transitionen war, dass man eigentlich die Aufbauorganisation erstmal relativ stabil halten sollte, wenn man denn dann in der Ablauforganisation Veränderungen herbeiführt. Und nicht versucht, über den Änderungen einer Aufbauorganisation die Defizite der Organisation zu korrigieren. Also manchmal funktioniert das bestimmt, wenn es sehr, sehr grob Probleme sind, aber in meiner zweiten Station haben wir das genau andersrum gemacht und das war da sehr viel erfolgreicher.
Ja, also Stabilität habe ich verstanden, auch Aufbausituation. Während du gesprochen hast, habe ich mir die Frage gestellt, ob das auch Stabilität in der Kontinuität ist. Also dieses im
Ja.
Grunde das richtig angefangen und dann die Möglichkeit haben, das länger, also dieses Dranbleiben, ne? Also nicht sofort beim ersten Gegenwind einen Kurs. Also ist das da drin enthalten oder ist das sozusagen das, was ich da reinhören, also interpretieren wollte beim Zuhören?
Ja, also Kontinuität definitiv auch, weil man hat das nicht durchgehalten. Also man muss gerade bei einem skalierten agilen Ansatz, auch meiner Erfahrung nach, schon, da kann schon mal 1, 2 Jahre ins Land gehen, bevor man so richtig die Effekte sieht. bis dass die Maschinerie so ineinander greift, dass es wirklich einen positiven Effekt auf die Organisation hat.
Hast du eigentlich schon
Und dann
gesagt,
sind die sehr gut. Ja.
welcher Ansatz das war
Auch
bei
da
Nixon?
war
Ich habe
es
es
eine
nämlich nicht
Form von
aufgeschrieben.
Safe. Auch
Eine
da war es eine
Form von
Form vom
Safe.
Scaled Agile Framework, also sehr stark customized. Es gab halt mehrere Release Trains auch an dem Kontext, aber es wurde so auch nie genannt. Also das Wort Safe ist eigentlich nicht aufgetaucht, aber in meiner eigenen Retrospektive würde ich das als eine Form von Safe, von sehr customized Safe sehen.
Genau. Und jetzt würde ich mal ganz gerne einen Sprung machen. Also du warst bei Vinco, hast das so halb mitbekommen, so Erfahrung gemacht, für dich wahrscheinlich wertvoll, für die Organisation hättest du dir noch Besseres vorstellen können. Und dann kam ja der Wechsel zu Klaas, auch einem, also ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen Klaas kennen, das sind die mit den Mähdreschern. Und da hast du, glaube ich, auch, ich glaube auch Software-Qualitätsmanagement, aber vor allem hast du da die agile Transformation mit initiiert und einleiten dürfen. Also dafür bist du gekommen und hattest auch eine kleine Spielwiese, ne?
Ja, also gekommen war ich tatsächlich dafür gar nicht. Also ich war gekommen, das Thema Software Engineering bei Klaas quasi weiter aufzubauen. Klaas hatte so auch den Punkt, die haben mit sehr vielen Dienstleistern gearbeitet. Die haben eigentlich das gleiche Problem, was heutzutage ja auch viele deutsche Automobilisten haben. Die haben eigentlich ihr ganzes Wissen an irgendwelche Dienstleister verteilt und versuchen jetzt, weil Software ja jetzt die Differenzierungskarte ist, das Ganze auch in-house zu bekommen. Also das hört man ja zum Beispiel auch von VW, wenn es dann um die Cariad geht oder die Software-Töchter von VW. Und damals hat Klaas das schon erkannt gehabt und das ist schon wirklich ja einige Jahre her. Und die wollten dann ihre eigene Software-Engineering-Kompetenz aufbauen im Haus, dass sie die Produkte selber machen können. Und naja, was habe ich zum Beispiel gesehen? Ich bin bei Klaas gestartet und wir haben ich war ein Jahr dort, bevor wir mit der agilen Transition begonnen haben, weil ich habe gemeinsam mit meinem Chef dann auch gemerkt, wir müssen hier was tun, denn im Prinzip waren viele der Projekte für sich selber grün, aber das meiste funktionierte nicht zusammen. Auch da war es ein Ökosystem, ne? Der Mähdrescher alleine hatte dann noch eine Anbindung an das Backend, wo die Telemetriedaten gesammelt worden sind. Also es war halt auch vernetzt, großartig vernetzt sind diese Maschinen. Und man ist dann hingegangen und hat, wir haben uns überlegt, wie kriegen wir das denn hin, diese ganzen Verknüpfungen auch wirklich zu schaffen. Und es gab kleine, ja, Ajo.
Das klingt für mich so wie, also in meinem Kopf sind gerade ganz viele Bläschen aufgegangen, einzelne Projekte, jeder für sich zufrieden, weil ne, die Features sind implementiert. Großes Zusammenstecken funktioniert nicht und lösungsorientiert wäre immer zu sehen, das System ans Fliegen zu kriegen. Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, die Kommunikation, also die Menschen sind das Wichtige. Wie war denn so die Gefühlslage zwischen, also in den einzelnen Bläschen wahrscheinlich gut, weil ne, wir haben ja was, also konnte man sich auf die Schulter klopfen, aber war dann auch schon so ein Lagerdenken mit dabei, die kriegen es nicht hin, wenn die mal das richtig machen würden, die Schnittstelle bereitstellen, dann würde unser Ding dann auch wirklich funktionieren. War das auch, also war das Thema oder war es wirklich nur dass das Funktionale nicht ging?
Also Lagerdenken gab es auf jeden Fall. Also dass man immer auch versucht hat, seinen eigenen Schreibtisch sauber zu halten und am Ende der schwarze Peter war bei den anderen. Das ist ein Klassiker in dem Kontext. Aber sogar noch eine Stufe schlimmer. Es handelte sich auch um eine Matrix-Organisation. Ich weiß nicht, ob den Zuhörern das bekannt ist. Also man kann ja quasi eine Aufbauorganisation definieren und sagen, je nach Bedarf kann ich ein neues Projekt aufmachen und ein Mitarbeiter kann ja auch in mehreren Projekten gleichzeitig sein, ne? Also was man dann als Matrix-Organisation bezeichnet. Und wir hatten viele Mitarbeiter, die in extrem vielen Projekten parallel waren, die dann aber ein riesiges Prioritätsproblem mit sich selber hatten. Also wenn ich in fünf Projekten gleichzeitig bin und fünf Projektleiter ziehen an mir, dann verlagere ich dieses Priorisierungsproblem auf den einzelnen Mitarbeiter. Und als ich damals da gestartet bin, habe ich sehr oft beobachten können, wie meine Mitarbeiter hin und her gepriorisiert worden sind, pro Tag, pro Stunde, teilweise im weniger als Stundentakt. Und das ist ja völlig ineffizient. Also ineffizient im Sinne des Ingenieurs, der da arbeitet.
Ja, also
Was?
unbefriedigend als Mensch. Man kann keinen guten Job machen. Und dieser Kontext-Switches ist ja, also ich habe irgendwann mal, ich weiß gar nicht, das kann eigentlich nicht stimmen, aber ich habe mal gelesen, dass man alle 7 Minuten unterbrochen wird. Und wenn man unterbrochen wurde, braucht es 20 Minuten, bis man wieder an dem Status, also in dem Stadium gedanklich ist, bis man sich da wieder reingefuchst hat, wo man eigentlich war, bevor die Unterbrechung kam. Also an der Stelle wird man im Grunde nie fertig oder kann in 6,5 Minuten happen, ein bisschen was machen.
Das kann gut passen. Und mein erster Schritt damals war noch nicht mal mit Agilität anzufangen, sondern ich habe erstmal die Projektleiter quasi, ich habe gesagt, liebe Projektleiter, wenn ihr wieder mal kommt und meinen Mitarbeiter irgendwas an die Hand geben möchtet, dann habt ihr euch vorher aber gegenseitig geeinigt, was die Priorität eurer Themen angeht. Also ich habe quasi durch die Hintertür sowas wie ein gemeinsames Backlog für die Mitarbeiter eingeführt.
Okay.
Auf Mitarbeiterebene. Damit die diese Priorisierungsleistung nicht mehr machen müssen, weil das ist ja nicht deren Aufgabe.
Und welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
Oh, das gab ganz viel Gegenwind am Anfang. Das ist dann quasi bis zu der Leitung dieser Produktlinie dann damals eskaliert worden. Und dann musste ich da erstmal Gespräche führen, damit wir, warum das sinnvoll ist und dass ein gemeinsames Verständnis auch für das Thema einer Reihenfolge entsteht und nicht einer, alles ist Prio 1 und ein paar Sachen sind Prio 0. Das ist ja so der Klassiker, wenn ich eine Priorisierung von 1 bis 3 einführe. Das hat aber nach einer gewissen Zeit dann funktioniert. Und ich musste aber auch viele Mediationen leisten dann zwischen den Teams auch. Denn ja, diese Kultur von ich versuche meinen eigenen Bereich sauber zu halten und der Hauptsache der andere ist schuld, das hat ein bisschen gedauert, bis wir das los hatten.
Habt ihr das rein intern gemacht? Also du und ich weiß nicht, ob da noch andere dabei waren oder war das auch irgendwie extern unterstützt?
Das Spannende ist, das war extern unterstützt und ich habe aufgrund der guten Erfahrung von Nixdorf damals den gleichen Dienstleister da reingeholt, den wir auch bei Nixdorf hatten. Aber natürlich mit einer anderen Erfahrung intern. Also wir haben uns extern unterstützen und coachen lassen zu dem Zeitpunkt. Wir haben ein eigenes agiles Transitionsteam gegründet damals, die diesen Ansatz erarbeitet haben, also die auch das SAFe Framework gecustomized haben. Und das war unterschiedlich besetzt. Da waren Software-Ingenieure drin, da waren auch Elektronik-Ingenieure drin, da waren auch noch Leute aus Management drin, da waren aus ganz verschiedenen Disziplinen, haben wir die Leute da zusammengeholt, um auch den Querschnitt der Organisation zu haben. Das war hochgradig spannend und ein schöner Startpunkt damals.
Naja, glaube ich. So, jetzt möchte ich fast wetten, dass alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen wollen, wer ist denn dieser Partner, dem du so viel Kompetenz und gute Begleitung hast. Kannst du drüber sprechen? Magst du drüber sprechen?
Ja, gerne. Also das ist die Firma Vibas aus Darmstadt, die auch diese Karte da, auf die du eben so schön gesehen hast, bei mir im Hintergrund macht. Es ist eine relativ kleine Firma, die sich tatsächlich ganz stark mit dem Thema agiles Coaching, agile Fortbildung, agile Transition auch beschäftigt. Die haben wirklich also interessante Charaktere, sage ich mal, auch Menschen, sehr interessante Menschen, die dort arbeiten, die auch manchmal einfach sehr quer denken und aber auch sehr offen und sehr direkt sind in ihren Feedbacks. Also das ist habe ich sehr genossen und sehr geschätzt.
Das braucht es ja manchmal auch, ne? Ja, na gut. Und also begleitet, habe dann angefangen. Wie ging es denn? Du hast am Anfang gesagt, das war so ein bisschen ne, Matrix-Organisation, Projektleiter. Dann hast du schon gesagt, ihr habt ein Team dafür gegründet. Wie waren denn da jetzt deine Erfahrungen, wenn wir jetzt die Schnellvorlauftaste sozusagen drücken bei Klaas im Vergleich zu dem, was du dann bei Nixdorf erlebt hast, wo ja auch, muss man ja auch fairerweise sagen, da sind 5, 6 Jahre dazwischen gewesen, da ist die Industrie ein bisschen weiter geworden, da bist du gereift als Person, auch als Mensch in der Organisation und hast natürlich auch in einem anderen Umfeld also leben und wirken können. Aber wie war es denn da?
Also wir haben, ich muss sagen, für mich sehr erfolgreich. Wir haben natürlich auch da harte Zeiten durchgemacht, weil dieses Einführen der Agilität und auch der skalierten Agilität hat auch dazu geführt, dass wir das erste Mal so richtig volle Transparenz über den Gesamtstatus bekommen haben, wo wir denn da stehen. Und das war sehr schmerzhaft für die Organisation, also für alle Beteiligten, weil es auch mit der Kultur gewechselt hat. Ne? Wir haben nicht mehr, sage ich mal, Verstecken gespielt mit den Ergebnissen, sondern sehr frühzeitig auch gesagt, das funktioniert und das funktioniert nicht.
Wie ist denn das gelungen? Also, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber ja, dieses die volle Transparenz sichtbar machen, was nicht geht, wo dann im Grunde jeder Einzelne, wahrscheinlich der einzelne Mitarbeiter und vor allem die Projektleiter und Führungskräfte und sonst irgendwer, überall sämtliche Hierarchiestufen, diese radikale Ehrlichkeit braucht ja auch ein Ego, was damit klarkommt.
Ja, das war am Anfang für einige Beteiligte ziemlich anstrengend, also diese radikale Ehrlichkeit auch anzuerkennen. Und da sind dann teilweise auch alte Muster, sage ich mal, aufgepoppt, ne? Dass du sagst, okay, akzeptiere ich nicht, ich will jetzt eine Taskforce, damit das möglich wird, ne? Also, oder wie auch immer. Das ist normal, das ist auch nicht schlimm. Aber wenn man, was hilft dabei, das zu akzeptieren? Es hilft, wenn man dann zu einem Punkt kommt, dass meine Vorhersage, die ich jetzt treffe, unter den agilen Bedingungen auch eintritt. Im Vergleich zu vorher ist ja vieles nicht eingetreten, und jetzt tritt es ein. Und ich kann tatsächlich sagen, aus Erfahrung, also nach ungefähr einem Jahr war das der Fall, hatten wir, wenn man einen PI-Zyklus nimmt, also einen Product Increment-Zyklus nimmt, waren wir im Burndown bei plus minus 10% von der Vorhersage von vor 3 Monaten. Also ein PI-Zyklus waren 3 Monate und es waren plus minus 10% in dem Korridor, haben die Teams abgeliefert. Das ist ein wahnsinnig gutes Ergebnis aus meiner persönlichen Sicht, was wir da erreichen konnten. Und das war dann auch dazu geholfen, dass die Leute da mehr Akzeptanz hatten, also diese Transparenz auch gesehen haben, hey, wenn die das jetzt so sagen, dann kommt das auch so, dann schaffen wir das auch so, ja.
Ist für mich, um es jetzt mal sehr allgemein zu fassen, also auch in der persönlichen, ich arbeite ja sehr viel auch dann in der Persönlichkeitsentwicklung oder Organisationsentwicklung, und im Grunde, was du sagst, ist so ein Erlebnis von Selbstwirksamkeit oder Wirksamkeit zu schaffen. Ich ändere was, also ich fasse die Entscheidung, was zu ändern. Vielleicht manche werden gezwungen, diese Entscheidung zu fassen. Und dann lebe ich das und merke, wie diese Veränderung was Gutes für mich bewirkt. Und dann fällt es mir relativ leicht zu entscheiden, ich nehme mehr von der Gutmedizin sozusagen. So kann man dranbleiben.
Das Spannende hier ist tatsächlich, diese gute Medizin, wenn man mal jetzt von hinten aus drauf guckt, war vor allen Dingen für die Ingenieure erstmal gute Medizin. Warum? Weil die plötzlich mehr Ruhe reinbekommen haben in ihren Alltag. Also die konnten sich mehr konzentrieren, weil sie nur noch in einem Team waren quasi, ne? Sie haben nur noch von einem Board gezogen, sie haben nur noch von einem Backlog gelebt. Und diese Probleme der Priorisierung und des Stakeholder-Managements sind halt wieder eine auf die Ebene Product Owner, Produktmanagement geschoben worden, wo sie auch meiner Meinung nach hingehören. Und das nicht der Ingenieur selber musste sich damit beschäftigen. Es war aber deswegen auch für das Level darüber sehr viel anstrengender am Anfang und auch für die Kunden anstrengender, weil die mussten akzeptieren, dass sie nicht mehr direkt mit dem Ingenieur in Kontakt kommen bei jeder Kleinigkeit. Sie können nicht dann beim Ingenieur anrufen, sie können aber den Product Owner anrufen.
Gewohnte Verhaltensmuster zu durchbrechen, tut weh. Und auf der anderen Seite, wer ist es denn derjenige, der die Wertschöpfung erbringt? Das sind halt die einzelnen Ingenieure. Also natürlich in einem Rahmen, der es ermöglicht, aber die Menschen, die die Arbeit machen, in Ruhe arbeiten zu lassen, kann eine gute Idee sein. Ne?
Und du, da habe ich eine persönliche Anekdote für dich. Ich habe mich mal mit einem Controller dazu unterhalten, und unsere Zuschauer mögen meine Sichtweise vielleicht sehr polarisierend finden, aber dafür machen wir das ja auch hier so ein bisschen.
Na klar.
Um sowas zu machen. Und da habe ich mal genau in deine Richtung argumentiert, habe ich gesagt, lieber Kollege, es gibt für mich 3 Personengruppen, die am allerwichtigsten sind in der Organisation. Und das erste sind die Ingenieure. Wenn wir Produkte bauen als Firma, dann sind das Ingenieure, weil die Qualität der Produkte ist extrem wichtig. Dann brauche ich Leute im Vertrieb, die meine Kunden verstehen und die diese Produkte an den Mann bringen oder an die Person bringen, besser gesagt. Und dann brauche ich einen guten Service, der sorgt nämlich dafür, dass die Kunden wiederkommen und das nächste Produkt kaufen. Alle weiteren Menschen in der Organisation sollten Dienstleister, also unterstützend sein für diese 3 Personengruppen. Also Manager, Controller, wer auch immer sonst noch eine Rolle spielt, das sind ganz viele natürlich, ne, deren Arbeit wichtig ist. Aber ich finde diese unterstützende Wahrnehmung, finde ich wichtig.
Und gerade bei Controllern, das sind ja häufig Menschen, die nicht zu den schlecht bezahltesten gehören. in der Organisation.
Ja.
Und die sich sehr gut mit Deckungsbeiträgen auskennen. Auch
Ja,
den.
definitiv. Und wenn ich die Effizienz meiner Mannschaft in den Vordergrund stelle, und das Schöne ist ja, die Mannschaft selber findet das ja gut. Also wenn die sich nicht mit Dingen beschäftigen müssen, die Forschung- und Entwicklungsmannschaft, die ihnen ein Dorn im Auge sind, ne? Zum Beispiel das Aufschreiben ihrer Stunden jede Woche, was ja für den Controller nachher wichtig ist, aber was für den Ingenieur eine halbe Stunde jede Woche kostet. Wenn ich das automatisieren kann oder irgendwie wegbekomme, dann habe ich denn eine halbe Stunde mehr am Produkt. Das bringt mir jede Menge übers Jahr gesehen.
Naja, und also ich finde Controlling auch sehr, sehr wichtig. Also ich finde es wichtig, einen Blick auch auf die Zahlen zu haben, weil auf Dauer werden wir nur erfolgreich sein, wenn wir ein gutes Produkt haben, was sich allerdings auch gut verkaufen lässt, weil wenn wir es nicht verkaufen, kommt kein Geld rein und dann wissen wir relativ schnell, was mit so einem Unternehmen passiert. Und ich mag es halt, wenn Menschen erfolgreich sind, aber dass es eben den einzelnen Entwicklern nicht so sehr interessieren muss, wie groß ist sein Deckungsbeitrag jetzt gerade, sondern dass er sich voll und ganz auf den Nutzen für seinen Nutzer, der ja auch, ne, nicht unbedingt sein Kunde sein muss, aber wenn das Nutzenerlebnis schlecht ist, wird der Kunde irgendwann auch sagen, so ist es nicht. Genau, und uns halt wirklich auf allen Ebenen als Dienstleister verstehen und deswegen, jetzt machen wir nochmal den Bogen zurück, du hast ja gesagt, dass die, ich weiß gar nicht, Produktmanager oder Product Owner die unbequeme Entscheidung treffen mussten und genau da gehören sie hin. Das ist eigentlich nicht richtig. Also ihr Leben war mit Sicherheit angenehmer, solange die Entwickler die unbequemen Entscheidungen ausbaden mussten, die nicht getroffen wurden. So würde ich es mal sagen, weil sie haben sie ja nicht getroffen, sondern waren in dieser unmöglichen Situation, dass sie es irgendwie am Laufen halten mussten, ne? Aber es waren ja selten bewusst getroffene Entscheidung, vermute ich mal, sondern ein, ich bin hier überfordert, hilf mir, ich kann es eigentlich, ich kann gar nicht über diesen Tellerrand hinausschauen. Ich sehe nur, hier unten funktioniert es gerade nicht. So ist es ja häufig. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch war, aber so ist es ja häufig. Und dann wird halt nicht eine sinnvolle Entscheidung getroffen, sondern eine, wie ich als einzelner Mensch überlebe und, ne, lebendig nach Hause komme. Ja, spannend. Spannend. So, jetzt hast du da ja mit Sicherheit Erfahrungen gemacht und jetzt hast du dich ja als Software-Engineer auch sehr dem Agilen, der größeren Veränderung, der Transformation verschrieben und bist ja irgendwie zurück an die Uni gegangen, ne? Weshalb hast du das denn
Ja.
gemacht?
Ja, das genau. Ich bin ja heute nicht mehr in der Wirtschaft, sondern bin Professor seit knapp 2 Jahren. Also Ende des Monats sind es 2 Jahre. Bin an der Fachhochschule Südwestfalen auch Professor für Software Engineering. Und die Idee ist gereift tatsächlich. Also was ist passiert? Ich habe mich immer weiter auch von dem eigentlichen Engineering entfernt. Also zum Schluss habe ich bei Klaas einen großen Bereich, also einen quasi größeren Release Train und ein Portfolio geleitet. Was mich natürlich weit auch von der Technik weggebracht hat und von den Menschen auch weiter weggebracht hat, mich mehr den Zahlen und den SAP-Dingen näher gebracht hat, was auch wichtig ist natürlich. Aber ich habe für mich irgendwann festgestellt, dass die Lernmöglichkeiten auch dann begrenzt sind. Also man verbringt viel Zeit in Management-Terminen und klärt Dinge, was auch natürlich für eine Organisation auch wichtig ist. Aber für mich mein eigenes Motto, was eigentlich immer heißt, jeden Tag, an dem ich aufgestanden bin, was Neues gelernt habe, ist ein toller Tag gewesen. Das hat immer weniger gut funktioniert, weil ich dieses Spiel schon durchgespielt habe, um es mal als Gamer zu formulieren. Und da habe ich halt gesehen, also per Zufall, dass hier eine Stelle ausgeschrieben war, halt als
Das
Professor
ist
und
schon der zweite Zufall, den du uns hier anbietest, Andreas. Das kann kein
ja.
Zufall mehr sein.
Ah, das, ich glaube, ja, Zufälle gibt es ja. Gibt es das nicht? Ist das Schicksal? Woran man auch immer glaubt. Ich glaube, dass man selber immer einen großen Einfluss auf das hat. Also wenn man offen und mit offenen Augen und auch mit offenem Mindset durch die Welt läuft, dann bekommt man viele Möglichkeiten. Und
Ich glaube sogar,
das,
die
ne?
Möglichkeiten gibt's und wenn man offen durch die Gegend läuft, dann bekommt man die auch mit.
Ja. Wahrscheinlich
Ja?
wird es so rum sein. Und ja,
Naja.
ich habe mich beworben und bin das geworden vor dann 2 Jahren, also im Sommer 2022, knapp nach Corona, Gott sei Dank, bin ich dann in die Universität oder in die Fachhochschule, besser gesagt, wieder eingestiegen und bin
Also jetzt kannst
seitdem
du le
dabei, junge Menschen auszubilden in dem
Genau,
Bereich
jetzt kannst du
Agilität vor allen Dingen
lernen,
auch.
du selber kannst Menschen ausbilden. Ich behaupte mal, du machst es nicht nur für den Status der Professur, sondern du willst das erreichen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, junge Menschen ausbilden. Wann würdest du denn, also nehmen wir mal an, du bist, keine Ahnung, wie alt du bist, aber irgendwann bist du emeritiert. Ob das in 20 oder in 30 oder in 60 oder in 80 Jahren ist, mir völlig egal. Aber nehmen wir
Ja.
an, du sitzt da an diesem 8. Juli im Jahr 2024 plus X und schaust mal zurück. Und möchtest natürlich mit Stolz, also möchtest selber viel gelernt haben für dich, aber möchtest auch irgendwas bewirkt haben im
Ich würde
Leben von.
gerne, ja, im Leben von den Studierenden möchte ich gerne erreicht haben, dass sie diese Wirkmechanismen von Agilität schon im Hochschulkontext mitnehmen können. Dazu habe ich auch eine Veranstaltung konzipiert, die das sie wirklich schön erfahrbar macht für sie, nämlich über eine besondere Simulationsumgebung ins Spiel. Weil ich festgestellt habe, häufig sind die Menschen, wenn sie in den Firmen erstmal ein paar Jahre lang mit klassischem Projektmanagement konfrontiert worden sind, es ist schwer, sie wieder zurückzuholen. Wenn Sie ein Problem haben, was sich mit Agilität lösen lässt, das ist natürlich immer vorausgesetzt. Also da würde ich gerne zu beitragen. Das Zweite ist, ja, wegzukommen von diesem überbordeten Messen. Also im klassischen Projektmanagement oder auch in der Software Engineering gibt es ganz viele Messmethoden. Nur, wie heißt es immer so schön, vom Wiegen wird die Sau auch nicht fett. Also ich muss mehr an die Ursachen heran, und dass ich den Menschen ein bisschen mehr wieder beibringen kann, wie findet man denn die richtigen Ursachen, um die Probleme ihrer Qualität, ihrer Lieferleistung etc. auch zu finden. Und dabei hilft mir meine Erfahrung aus den jetzt 15 Jahren Wirtschaft sehr. Und ich möchte das gerne, also nicht nur den Studierenden, sondern auch ja, der Welt im Sinne von Beiträgen, wie geht Software Engineering besser? Aber sehr bezogen auf die Menschen. Also, weil wir sind da, wie wir zurück bei dem Thema. Wir haben ja bis auf Software-Tools, IDEs und so weiter, ja, sind es ja entscheidenderweise die Menschen. Und immer da, wenn große und komplexe Projekte sind, müssen Menschen miteinander interagieren. Und wie kann ich dabei unterstützen, dass das möglichst gut funktioniert? Das ist das
Da
Zentrale.
kommen wir natürlich extremst gut zusammen, ne? Also mein aktuelles Motto ist ja, wirksame Kommunikation macht einfach erfolgreich. Weil das ist letzten Endes das, ne? Wenn mein Kopf nicht reicht, wenn meine zwei Hände nicht reichen, muss ich es mit anderen machen. Und dann ist die Frage, wie gut, na, kriege ich meinen Punkt rüber? Weiß ich gar nicht, ob das das ist, was ich möchte, sondern wie gut gelingt es mir, Verständnis füreinander zu schaffen und vor allem für das gemeinsame Ziel, was dann hoffentlich auch wirklich ein gemeinsames Ziel ist. So, Andreas, es ist ein bisschen gemein, ne, was ich jetzt mit dir vorhabe. Du hast mir drei Sachen gesagt und ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Ich hätte so sehr gehofft, dass du mir sagst, es geht auch darum, dass die Menschen wieder sich trauen, nicht nur in Systemen zu leben, Systeme zu füttern, sondern mehr selbst zu denken.
Was unglaublich wichtig ist, wo du es gerade ansprichst, was unglaublich wichtig ist für unsere Gesellschaft, wenn wir weiter erfolgreich sein wollen, ne? Also das war halt auch ein Punkt, weil ich gemerkt habe, in der Rolle, die ich vorher hatte, war ich Teil des Systems, ein Rädchen im größeren System einer Organisation. Und in der Rolle, in der ich jetzt bin als Hochschulprofessor, ist es wieder möglich, ne? Ich werde mehr fürs Denken und fürs Ausprobieren bezahlt, als das vorher der Fall war. Und das ist ein Privileg, aber auch ein Dienst an der Gesellschaft, den ich leiste.
Und
Hoffentlich.
du kannst dich dazu entscheiden, wie du es hier von den, jetzt habe ich mir den Namen nicht gemerkt, Webers oder wie sie hießen,
Wiebers.
Webers, Dinge auszusprechen, die vielleicht auch unbequem sind, die vielleicht auch in dem Moment gar nicht gehört werden wollen. Aber ja, selber denken und selber handeln, also auch anderen ermöglichen, das zu tun, dass es von denen erwartet wird, eben diesen konstruktiven Widerstand zu leisten. Ne? Warum soll ich das denn machen? Das hat doch letzte Woche nicht funktioniert und diese Woche. Okay. Aber wir haben ja auch gesagt, dass du eine Sache. Nee, das hast du im Vorgespräch gesagt. Das müsstest du noch mal wiederholen. Dass du eine Sache gerne schon früher verstanden hättest für dich, damit du als eben anderen in anderen Umgebungen auch schon geschafft hättest. Also Servant Leadership, hast du gesagt, ist dir ein wichtiges Thema. Magst du uns mal mit reinnehmen, weshalb, also an welchem Punkt ist es dir wichtig geworden und wann hast du das wirklich verstanden? Ich habe im Vorgespräch gefragt, wann ist dieser Groschen gefallen? Weil gelesen hast du es wahrscheinlich in deinem ersten Scrum-Buch oder was auch immer du zuerst gelesen hast. Auf Seite 2,5 oder 3 steht dann Servant Leadership. aber das heißt ja nicht, dass du es schon verinnerlicht hast. Also nimm uns da mal mit auf die Reise, bitte.
Also richtig, der Groschen gefallen ist damals in der Transition bei Klaas. Und im Nachhinein, wenn man dann so zurückschaut, also eine Retrospektive auf die Station davor, zum Beispiel Winkor macht, war mir wieder klar, auch daran sind wir gescheitert, dass wir es nicht geschafft haben, unsere Führungskräfte in diese, also damals auch die meisten Führungskräfte in so einen Servant-Leader-Modus zu bekommen. Aber auch nicht einfach ist.
Ja, natürlich. Aber ich weiß gar nicht, ob das jeder weiß. Wie ist denn was ist dein Verständnis von Servant Leadership? Ja. Kannst du es uns mal in deine Worte fassen?
Ja, also ne, einfach übersetzt ist es ja die dienende Führungskraft. Und das ist der Spagat, den es so schwer macht. Ich bin zwar eine Führungskraft, aber viele Menschen übersetzen es mehr als ein Coach. Also ich bin jemand, der meinen Mitarbeiter dabei unterstützt, seine Ziele und die Ziele des Unternehmens zu erreichen, der eine Hilfestellung bietet, sich selber zu entwickeln, der in dem Moment da ist, wenn er gebraucht wird, also wenn ein Problem ist, was man selber nicht mehr lösen kann, der vielleicht einen Richtungsimpuls braucht, der ein Feedback braucht, der im Gegensatz zu einem sehr direktiven Leader, also jemand, der zum Beispiel intensives Mikromanagement betreibt, ne, der seine Mitarbeiter jeden Tag immer über die Schulter schaut und sagt, das und das und das, so geht's besser, so muss es sein, so nur so möchte ich das gerne haben. Also jemand, der das große Ganze auch im Blick behält. Und jetzt kommen wir zu einem zweiten Aspekt, der eine Fehlerkultur etabliert, in dem Lernen tatsächlich möglich wird. Ich mache mit meinen Studierenden immer ein schönes Experiment. Ich frage ganz provokant, und das würde ich immer wieder tun, was ist der schlimmste Fehler, den Sie machen können? Frage ich meine Studierenden immer.
Die Standardantwort ist wahrscheinlich der, den du zweimal machst.
Und auf die Antwort, auf die ich hinaus möchte, ist, keine Entscheidung zu treffen.
Ah.
Man muss dazu sagen, es gibt eine Entscheidung zwischen einer Variante A oder B. Und es kann ja die Situation sein, dass beide Optionen echt viele Vor- und Nachteile haben. Und dann gibt es viele Führungskräfte, die in dem Moment oder auch viele Mitarbeiter, die im Moment quasi sich nicht entscheiden wollen, weil sie Angst vor den Konsequenzen haben und Angst davor, die falsche Entscheidung zu treffen. Ja. Aber die schwerste Entscheidung, die schlimmste Entscheidung ist, gar keine zu treffen.
Ja.
Denn dann geht es nicht vorwärts. Wir können nichts lernen. Wir können nichts verstehen. Wir können uns nicht weiterentwickeln.
Ja, wir verfallen in eine Analyseparalyse.
Ja,
und genau. Tatsächlich glaube ich mittlerweile, also gerade im Konzern Deutschland, ich glaube gar nicht mal Deutschland, sondern insbesondere in Konzernen, ist das der größte Kostentreiber und Innovationshemmer, dieses ich möchte es am Ende nicht schuld gewesen sein und vor lauter nicht schuld gewesen sein, vergessen wir halt die Innovation in die Welt zu bringen. Und wenn es nicht im ersten Wurf gelingt, sondern erst im 15., dann haben wir halt 14 Mal was gelernt und sind 14 Mal voran oder auch eben zurückgegangen, aber eben haben einen Startpunkt für den 15. Wurf, der dann der erfolgreiche ist, gelegt. Ne?
Ja. Und der Servant Leader stellt sich vor die Mannschaft und verteidigt die Fehler, die sie machen, weil sie daraus was lernen können. Unterstützt sie dabei, die Fehler zu machen und stellt nicht die Frage, wer hat diesen Fehler gemacht, sondern stellt nur die Frage, was hast du daraus gelernt?
Was hast du noch?
Das ist die wichtige, das ist die Frage.
Genau, und dann ist die Sache mit dem Fehler, also Fehler machen wir alle nicht gerne, aber wenn wir es eben nicht mehr als Fehler sehen, sondern als, ne, die Fehler von heute sind die Weisheit von morgen als Lerngelegenheiten. Und ich mag das ganz gerne, das Tempo hochhalten, die Kadenz hochhalten, ne? Ob der einzelne Schritt dann richtig ist oder nicht, wir bleiben in Bewegung und kommen gar nicht erst in, wir kennen das alle, haben es alle in Kindertagen gehört, wer rastet, der rostet. Und dann sozusagen wieder den Schwung aufzunehmen, fällt viel schwerer als weiterzumachen. Und jetzt weiß ich es nicht. Doch, im Grunde weiß ich es schon, weil meine Frau mal bei Winkor gearbeitet hat. Wie oft wurde denn da gefragt, wer war's? Warum ist der
Oh,
Fehler
sehr oft.
passiert?
Das Witzige, ich wollte genau auf das Thema gerade hinaus. Die klassische Sichtweise darauf ist, wir müssen erstmal feststellen, wem machen wir denn dafür in Anführungsstrichen den Kopf kürzer, für das, was hier passiert ist. Also, ne, die Suche nach Schuldigen, nach Ursachen, das ist ja die zentrale Vorgehensweise. Und die ist sowas von irrelevant, weil das unterstellt ja, also jetzt mal rein, ne, menschlich betrachtet, dass ich würde unterstellen, derjenige hat das mehr oder weniger mit Absicht gemacht.
Ja, genau.
Also, ja, weil ich ihn dafür zur Verantwortung ziehen möchte. Für etwas, was er wahrscheinlich damals mit bestem Wissen und Gewissen entschieden hat. Unter dem, was
Unter
er wusste.
der Situation der Unsicherheit, weil tatsächlich
Genau.
Entscheidung, eine echte Entscheidung heißt immer, ich weiß nicht, was das Ergebnis ist. Weil wenn ich es
Genau.
wüsste, dann wäre es keine Entscheidung, sondern dann wäre es wir machen das, weil Begründung und so weiter. Sondern wenn ich es entscheiden habe, ne, entscheiden heißt verzichten, habe ich mal gehört. Und ich weiß, also
So.
per se muss, also per Definition in meiner Welt, muss eine Entscheidung heißen, ich habe keine Ahnung, was das Ergebnis ist. Ich hoffe, ich glaube, es ist, wenn ich links rumgehe, der linke Weg führt mich eher schneller, billiger, was auch immer ans Ziel. Der rechte vielleicht auch, weiß ich nicht, aber ich kann mich halt nicht zerteilen, deswegen muss ich da hingehen. Und an der Stelle bin ich dann bei dir, wenn ich dann frage, warum hast du oder wer hat es gemacht und warum, das wird halt, weil ich es nicht besser wusste, weil du mir nicht gesagt hast, dass der rechte Weg besser ist, ne, dann fängt das Blame Game halt relativ
Genau.
schnell an und
Und
ändert nichts an der Zukunft.
das Schlimme daran ist, in Deutschland sind wir ja, oder nicht in Deutschland, zumindest habe ich das häufig erlebt, sind wir so weit, dass wir dieses Spiel mit uns selber ja spielen. Die
Ja,
meisten
klar.
Menschen grämen sich für viele Entscheidungen ihrer Vergangenheit, ne, dass sie immer wieder sagen, ach, hätte ich das doch damals anders gemacht. Ja, wenn ich es besser gewusst hätte, hätte ich es gemacht. Die einzige Frage, die ich mir immer stellen sollte, ist, was habe ich daraus gelernt? Was
Was
möchte
habe ich
ich beim
gelernt?
nächsten Mal anders machen?
Guck mal,
Ja.
ich habe dir die Frage so halb im Vorgespräch gestellt, aber an der Stelle muss ich sie nochmal führen. Es gibt ja die Menschen, die sagen, Organisationsentwicklung ist immer Entwicklung von Systemen und dann sind wir relativ schnell bei der Systemtheorie und dann heißt es, eine Organisation besteht nicht aus Menschen, sondern sie besteht aus Kommunikation und lass die Finger weg vom Menschen. Und jetzt, also tatsächlich glaube ich, ist da viel Wahres dran. Das Heil ist häufig in organisationellen Veränderungen, nur hast du gerade eben schon angefangen anzudeuten, dass einfach die Ablauf- oder Aufbauorganisation zu ändern, ist halt auch nicht der Weg zum Ziel. Und ich unterstütze ja Menschen bei der individuellen Veränderung zum Teil auch. Natürlich auch, um Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen andere Menschen wiederum arbeiten müssen, aber eben auch damit umzugehen, dass sie manche Dinge können, andere noch nicht so gut können oder manchmal eben auch die Entscheidungsgewalt gar nicht haben, die man bräuchte, um es wirklich richtig zu machen. Wie stehst denn du da, dieses ganze, nennen wir es dann mal Mindset-Arbeit versus System-Arbeit?
Ja, also ich glaube, dass die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt. Also fangen wir mit den Individuen mal an, bevor wir auf das System gehen. Dass sich jemand verändert, ist ja eigentlich immer ein Impuls erstmal aus sich selbst heraus. Ich habe ein Problem und komme nicht mehr weiter. Ich muss mir an mir selber arbeiten, mich selber verändern. Also was dabei hilfreich sein kann, vielleicht als externer Impuls, ist, wenn ich einen Mentor, einen Coach habe, dem ich Vertrauen schenke, der mir auch unangenehmes Feedback geben kann und sagt, hier, du, wie sieht denn das da aus? Ne? Was einfacher ist als Individuum ist, ja, du hattest eben schon gesagt, Blame Game spielen. Blame Game ist immer einfach. Ich kann den Leuten außerhalb von mir und meinem Team oder was auch immer sagen, ihr seid schuld daran, dass es hier nicht funktioniert. Oder wir könnten viel besser arbeiten, wenn ihr euch verändern würdet. Tatsächlich, und das ist in dieser agilen Simulation auch immer schön, da gibt es eine Variante, wo man das mal zeigen kann, dass die Selbstveränderung viel wirksamer ist, als dass ich nach außen ein Blame Game spiele. Und das soll, also, und das zeigt oder bringt den Leuten mal so den Gedanken näher, was kann ich denn bei mir tun? Was kann ich denn machen? Ja, der Fluss des Lebens fließt, egal ob ich jetzt, es ist nur eine Frage der Interpretation. Jedes Ereignis, was mir widerfährt, ist nur eine Frage, wie ich es sehe und was ich dabei persönlich daraus mache. Ich beurteile es mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, positiv oder negativ. Und deswegen, aber verändern kann ich jemanden von außen wenig. Ich kann Impulse geben, ich kann helfen, wenn jemand zur Veränderung bereit ist, wenn jemand sagt, ich mache das.
Also
Fürs System, ja.
im Trainingsraum mache ich ganz gerne zwei Beispiele. Also ich kann dich sehr schnell verändern. Ne? Nur jetzt bist du Brillenträger, führt dazu, dass du eine teure Optikerrechnung hast und ich wahrscheinlich Probleme mit irgendeinem Rechtsanwalt von deiner Seite bekomme. Das kann ich relativ schnell machen und ansonsten kann ich eine Dia-Show dir zeigen. Ne? Das könnte was sein, das könnte was sein, das könnte was. Nur ob du hinschaust und was du siehst, kann ich gar nicht mehr beeinflussen und was es dann am Ende draus macht, da habe ich keinerlei Einfluss drauf. Auch als Trainer, auch als Coach nicht, auch als sonst irgendwas nicht, sondern das ist allein bei dir. Natürlich habe ich hoffentlich ein paar scharfe Werkzeuge im Koffer, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es was mit dir macht, wenn du möchtest, dass es was mit dir macht. Aber am Ende des Tages, ich kann Menschen nicht verändern, ich kann nur helfen, den Entschluss zu fassen, und dass sie sich selber verändern. Ne?
Genau. Du hast noch über das System gesprochen, wie man Systeme verändern kann. Ich habe für mich jetzt in der agilen Transition die Erfahrung gemacht, man sollte nicht versuchen, jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal Scrum oder ähnliches, in die Aufbauorganisation in den Vordergrund zu stellen. Also jetzt zu sagen, okay, wir gründen jetzt einen neuen Organisationsbereich, wo die ganzen Scrum Master sind. Wir machen das für die Product Owner. Wir machen dies oder das. Sondern man geht hin, man definiert einfach die Ablauforganisation neu, also einfach ist jetzt mal in Anführungszeichen gesetzt, das ist nämlich gar nicht so einfach. Man sucht die besten Persönlichkeiten, die auf diese drei Rollen drauf passen. Also früher gab es Projektleiter, jetzt gibt es ja eine Gewaltenteilung zwischen Scrum Master, Product Owner und Team. Wer passt am besten dazu und wer hat auch Bock drauf, diese Rollen zu machen? Und diese Ablauforganisation, die bringt man ans Fliegen. Und das Spannende daran ist, man sagt in dem Moment erstmal, hey, wie wir jetzt organisiert sind bisher, also wer welchen Chef hat, das halten wir erstmal im Hintergrund, weil lässt sich das in der Agilität ja sowieso irgendwann als nicht mehr ganz so entscheidend herausstellt, wenn man denn dieses Servant Leadership auch wirklich ernst nimmt. Und dann irgendwann wird die Organisation nach einer gewissen Zeit, nach anderthalb, zwei, drei Jahren, was auch immer, selber auf die Idee kommen, boah, so wie wir hier jetzt aufgebaut sind, das passt ja gar nicht mehr zu unserer Welt, so wie wir eigentlich arbeiten. Und dann wissen sie aber schon ziemlich genau, wie sie eigentlich organisiert sein wollen würden, damit es zu ihnen passt. Und also diese Aufbauorganisation ist für mich etwas, was wirklich nachgelagert interessant ist in der agilen Tradition.
Was natürlich schon einen sehr weiten Fortschritt ich denke immer agiler erfordert, weil das klassische Denken ist, wir machen nur Reorg und das heißt sofort Aufbauorganisation wird verändert und der Rest darf sich einwuppen und finden. Also ich höre dazu, ich mag extremst, was du sagst, kann dem, wenn ich mir eine Bewertung erlauben darf, kann dem sehr viel abgewinnen. So, jetzt haben wir ja die Menschen, die jahrelang darauf hingearbeitet haben, dass im amerikanischen Klischee gesprochen, damit sie das Einzelbüro in der Ecke da haben, dass sie den Parkplatz ein bisschen näher an der Tür, vielleicht sogar mit dem eigenen Namensschild haben. Also dieses Statusdenken, dieses auch als Karriereoption sozusagen, als nächsten Meilenstein, habe ich jetzt erarbeitet. Und ich habe das ein, zwei Mal erlebt. Und unter anderem auch bei mir selbst, wo ich gesagt hätte, das mit dem Status ist mir so gar nicht so wichtig, aber als ich den dann hatte und aufgeben musste, habe ich mich auch nochmal neu kennengelernt. Wie gelingt denn das im Alltag?
Also wie mit der Umgang mit solchen Menschen oder wie man das für sich selber?
Wie man das mit sich selber macht, da könnte ich eine Geschichte erzählen, aber du hast es ja wahrscheinlich auch bei anderen Projekten, du kriegst ja jetzt auch Einblicke noch in andere Organisationen.
Also, ja, okay, weiß ich, was du meinst. Diese Menschen sind, man muss erstmal rausfinden, wen hat man denn da vor sich. Ne? Also es gibt tatsächlich Persönlichkeiten, denen ist dieser Status sehr, sehr wichtig. Die sind auch unglaubliche zeigen einen unglaublichen Arbeitseinsatz für die Organisation, wollen Dinge nach vorne bringen, etc. Arbeiten hoffentlich nicht nur für sich selber und ihren eigenen Status, weil das ist immer das Gefährliche, was da drin stecken könnte, ne? Der eigene Vorteil, nicht der Vorteil der Organisation oder das rauszufinden, ist bedarf ein bisschen Arbeit zusammen und bedarf ein bisschen Beobachtungszeit an der Stelle. Es ist sowieso eine gefährliche Situation, wenn man jemanden hat, der in der Organisation da sehr viel zu sagen hat, weil ja, dann funktioniert das Servant Leadership Produkt nicht so gut. Ne? Diese Menschen sind schwierig, gerade weil sie halt sehr ich-zentriert sind. an der Stelle.
Und
Das Aufgeben von Statussymbolen ist eine gute Frage. Ich meine, ich könnte uns auch eine Geschichte davon erzählen, ne? Ich hatte auch vorher einen Dienstwagen, und so weiter. Sowas hat man als Professor natürlich alles nicht mehr und auch nicht mehr viele Mitarbeiter und keine Sekretariatsunterstützung und so weiter. Man macht seinen Kalender wieder selber. Aber ich persönlich habe halt für mich festgestellt, das sind diese Dinge, die mir gar nicht wichtig sind. Also was ist mein Nordstern im Leben? Ne? Also geht es um diese materiellen Dinge? Und wenn ich das mit Ja beantworte, dann bin ich so jemand, der sich fragen sollte, mache ich das Richtige für die Organisation? Und da ich für mich beantwortet habe, ich möchte gerne jeden Tag was dazu lernen und was Spannendes erleben, was mich formt und was ich auch weitergeben kann an andere, ist das was anderes.
okay, aber jetzt mal im Coaching-Methodiken gedacht. Sagst du gerade, find mal deine Werte raus, find mal raus, was dich sozusagen antickt. Also
Ja.
was gibt dir so viel Energie, dass du es machen würdest, ohne dass du Geld dafür bekommst? Und dann bin ich, glaube ich, bei dir. In aller Regel, wenn es uns irgendwann gut geht, geht es nicht mehr darum, dass es uns noch ein bisschen besser geht, sondern dann wollen wir, und das ist meine Überzeugung, vielleicht ein bisschen idealistisch, dann wollen wir, wem auch immer, der Gesellschaft, der Organisation, aber anderen Menschen, erfolgreich zu sein, macht halt so viel mehr Spaß, wenn wir es nicht alleine sind oder wenn
Ja,
irgendwer anders
genau.
das sieht. Und wer mal angefangen hat zu trainieren, also als Sportler ist es halt leicht, für die eigenen Erfolge zu kämpfen und zu trainieren. Und es ist was ganz anderes, anderen zu ermöglichen, auch mal so einen Wettkampf teilzunehmen und auch mal diese Erfahrung, an die wir uns als eigener Sportler so gut erinnern, zu ermöglichen und eben diese sich an den Fortschritten von anderen zu erfreuen. Und man erfreut sich dann vielleicht nicht ganz so intensiv, aber eben nicht nur einmal für sich selber, für seinen Sieg, sondern wenn da fünf Leute dabei sind und für sich, auf welcher Stufe auch immer, den eigenen Sieg und sei es nur, den eigenen Schweinehund überwunden zu haben, man kann sich dann halt fünfmal freuen. Braucht halt ein bisschen Zeit, aber die Sache mit dem Nordstern, glaube ich, finde ich ganz gut. Menschen in Erinnerung zu rufen, vielleicht ist das was, worauf wir uns einigen können. Wofür sie es eigentlich tun? Nur für das Abo auf dem Gehaltscheck oder was wollen wir eigentlich erreichen mit unserem Projekt, Produkt, Firma, was auch
Ja,
immer?
in den Momenten sage ich immer gerne, der Sarg ist schlecht möbliert, in dem wir alle liegen nachher. Ne? Das kann ich nicht mitnehmen.
Das stimmt.
Ich habe keine Chance, das alles mitzunehmen. Ich kann aber den Menschen um mich herum, meinen eigenen Kindern, meiner Familie, wem auch immer, kann ich, ja, mit denen kann ich Werte und Prinzipien mitgeben, die ihnen im Leben helfen und die vielleicht auch zu einem schöneren Zusammenleben und Zusammenarbeit halt führen. Zufriedenheit, wir Menschen sind Herdentiere, immer noch. Und das sollten wir nicht außer Acht lassen, dass wir eigentlich dafür da sind, mit anderen zusammen zu wirken und eine ja, positive Rolle zu spielen.
Ja, genau. Ja, okay. Ich schaue so ein bisschen auf die Uhr, Andreas. Regelmäßige Zuhörerinnen wissen, dass jetzt irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo der Hajo die immer gleichen Fragen abspult, in der Hoffnung, auch mal andere Antworten zu bekommen. Deswegen, lass uns doch direkt einsteigen. Andreas, was weißt du heute, was du aus heutiger Perspektive gerne schon ein paar Jahre eher gewusst hättest?
Das ist eine sehr schöne Frage. Ich habe da auch im Vorfeld, weil du die ja geschickt hattest, schon mal drüber nachgedacht. Und als Wirtschaftsinformatiker und Informatiker bist du ja dem ganzen Thema Algorithmen und Mathematik und Logik und allem sehr zugetan. Das ist ja etwas, was wir im Studium und so weiter sehr intensiv lernen und es muss immer alles
Manchmal
logisch
mehr,
sein.
als wir wollen.
Ja. Ja, genau. Und es muss alles Sinn ergeben und ne, so. Und dann entsteht so ein bisschen, oder entstand zumindest damals bei mir so ein bisschen ja, so die Sicht der Dinge, dass alle Menschen das doch bitteschön alles sehr logisch sehen sollen und ne, sehr logisch agieren und interagieren sollen. Worauf ich dann so ein wenig aus der Blick verloren habe, dass wir einfach sehr emotionale Wesen sind und sehr menschlich sind, nenne ich es jetzt mal an vielen Stellen. Und dass diese Emotionen und diese Sicht der Dinge, unser Alltag und unser Zusammenleben, unser Zusammenagieren und Interagieren total bestimmen. Und dieser Einfluss, also der Persönlichkeiten, der Interaktion, der verschiedenen Ziele im Leben, der Das hätte ich, es wäre schöner gewesen, das früher so verstanden gehabt zu haben, was ich über die Jahre in Firmen dann intensiv gelernt habe. Aus dem Sicht von heute, wo ich vielfach einfach mehr auf den Menschen eingehe als auf das sachliche, fachliche Problem in erster Instanz und darüber, zumindest meiner Erfahrung nach, häufig zu viel besseren Lösungsalternativen komme und zu viel besser funktionierenden Teams komme, als wenn man wirklich nur sagt, okay, das wäre die logische Konsequenz, das wäre das Werkzeug, was wir brauchen und jetzt mal los.
Genau, und dann stell dich nicht so an und mach.
Genau.
Ja, spannend.
Genau.
Und tatsächlich ist das auch mit ein Antrieb, weshalb ich heute das tue, was ich tue. Weil es am Ende des Tages nur darauf ankommt. Also nein, es kommt darauf an, auf der sachlichen Ebene gute Produkte, gute Dienstleistungen, wirklich einen guten Job zu machen. Nur solange wir im Konstrukt mit anderen Menschen sind, wird uns das nur dann gelingen, wenn wir bereit sind, uns auf andere Menschen einstellen können. Und das fängt halt damit an, dass wir bei uns selber mal schauen, wer bin ich, was treibt mich an, was sind meine Werte. Ja, finde ich spannend. Da haben wir vielleicht eine ähnliche Reise. Und tatsächlich hat einer von meinen Trainerkollegen auch mal die Frage gestellt bekommen von einem seiner Teilnehmer, der gerade, weiß ich nicht, 35, ich hätte mir gewünscht, ich hätte nicht erst 35 werden müssen, um mit dem Kram hier, was wir da so machen, was da im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsmodelle, Selbsterkenntnis, wie auch immer, drin ist, sondern wie schön wäre es, das auf der Uni auch mal schon mal näher gebracht zu bekommen. Und es ist zwar nicht in NRW, sondern es ist oh, frag mich, nee, irgendein duales Studium in Baden-Württemberg. Mir fällt jetzt gerade die Uni, DHBW ist es, glaube ich. Die haben jetzt tatsächlich im normalen Kolloquium aufgenommen, die Möglichkeit, sich von meinem Partner da schon mal vorbereiten zu lassen, als Anfang 20-Jähriger, wie alt ist man da im Studium, schon mal mit Dingen zu beschäftigen, wofür ich sehr viel älter werden musste. Also, vielleicht wird das ja schon mal für andere zumindest ermöglicht. Und
Das wäre wirklich wünschenswert. Also das, wir bekommen so viel Fachinformation, so viel Fachwissen eingetrichtert und wir vergessen dabei die menschliche Komponente. Ja.
was auch wichtig ist, aber es ist eben nicht nur das eine oder nur das andere, ne? Ja. Na gut, sehr schön. So, und jetzt hast du ja ein oder zwei oder drei Elemente vielleicht schon mal ge gehabt. Also mein Leben, ich denke sehr viel in Kalendersprüchen. Für mich wäre es das Kalenderspruch oder auch ein Podcast oder ein Buch. Ich nenne das ganz gerne Aha-Erlebnisse und du hast so viele mit Sicherheit gemacht und mich würde mal drei davon interessieren. Also welche Erkenntnis, welches Zitat, welcher Gedanke hat dich und dein Leben nachhaltig beeinflusst?
Also Zitate gibt's da einige. Ich habe noch an eins gedacht aus der Agilität. Agiles Arbeiten macht Probleme, löst keine Probleme, sondern macht sie nur transparent. Das war so ein Aha-Erlebnis auch aus dem Coaching von der Vibas, welches wir ganz, ganz oft ganz, ganz hochgehalten haben, gerade in den Momenten, wo jetzt diese Transparenz mal wieder hart zugeschlagen hat, und dann das Blame Game Richtung der Methodik losgegangen ist, ne? Also, komischerweise, jetzt geht es uns schlecht, das liegt doch nur daran, dass wir agil gemacht haben, anstatt mal zu fragen, woher kommt das? Also das war für mich so ein Zitat, was ich immer wieder gerne nutze, was auch wirklich für mich hundertprozentig passt, zum Beispiel.
Ich habe das, also für mich, also ich finde das Zitat super und mich erinnert das war wirklich mit eins der ersten Bücher, die ich da über Scrum, kann auch ein Artikel gewesen sein. Das muss 2004, 5 irgendwie so die Kante gewesen sein. Und das war so, also sprich, meine Bundeswehrzeit war noch nicht so lange her. Und ich habe halt, also Scrum ist wie die Schwiegermutter, die kommt alle 4 Wochen, ne, jede Iteration zu Besuch und zeigt dir, da ist Staub, sag mal, der Staub, der lag doch letzte Woche auch schon da, der liegt ja immer noch da. Die kommt halt nicht zum Staubwischen, sondern nur, und ich habe dann tatsächlich diesen Unteroffizier, dieser, der so, können Sie mich noch sehen? Das war damals in der Grundausbildung. Und ich habe diesen Unteroffizier vor Augen, der eben mich auf die Probleme sehr unbequem hinweist und nicht ansatzweise einen Finger dafür rührt, dass der Staub weg ist, sondern im Gegenteil beim nächsten Mal noch genauer hinschaut. Ne? Naja.
Ja, und vielleicht ein zweiter Aspekt. Also weil ich mich mit dem Thema Change sehr stark beschäftigt habe und damals bei Nixdorf war das Thema Change und Organisationschange ja für mich relativ neu, auch in der Größenordnung. Da bin ich dann an den Willibert Schleuter geraten, die sieben Todsünden des Change Managements.
Schön.
Ein total schönes Buch, weil der gute Mann hat das Buch geschrieben über seine Zeit bei der Audi Elektronik, und der hat Ende der 80er die Audi Elektronik übernommen, und dann, als Audi zumindest in der Wahrnehmung der Gesellschaft nicht das war, was es heute ist, als Premium Automarke. Und der hat ein wunderbares Buch geschrieben mit glaube ich, zwei Co-Autoren, ich bin mir nicht ganz sicher, wo total viele Anekdoten in Bezug auch auf Transparenz und so weiter drin waren. Das hat nichts mit Agilität zu tun. Das Thema Agilität kommt da drin in keinem Wort vor. Aber viele dieser Methoden und kleinen Werkzeuge, die er da beschreibt, die lassen sich in dem Kontext des agilen Change Managements unglaublich gut nutzen. Und deswegen ist das für mich quasi so ein Lesetipp für alle, die mal so über den Tellerrand hinausschauen wollen und nicht nur die Literatur, die klassische oder
Die
vielfach
klassische,
gelesene Literatur zum Thema Agilität anschauen wollen. Da habe ich sehr viel rausgenommen
sehr gut.
aus dem Buch.
Ich schaue mal, dass wir da einen Link für die Shownotes finden. Und hast du noch so ein Ding?
Ja, tatsächlich, wir haben ja auch über die Entwicklung von Persönlichkeiten gesprochen. Also von Menschen, die, also für die eigene persönliche Weiterentwicklung und auch den Bedarf daran. Und da bin ich, das ist noch gar nicht so lange her, mal auf das Buch Sieger erkennt man am Start, Verlierer auch, von Dieter Lange gekommen. Der hat das eingebettet in sein Coaching der Lebensschule. Aber das selber fand ich gar nicht so interessant. Aber das Buch fand ich sehr interessant, einfach in Bezug auf, er hat viele asiatische Reisen ge gemacht und mit vielen Gurus und auch Coaches in dem Kontext gesprochen, was mal einen ganz anderen Blickwinkel auf diese ganze Situation gebracht hat, und das dann auch in ein Buch zusammengefasst. Und das hat mich, muss ich sagen, von den Büchern, die ich in letzter Zeit gelesen habe, wirklich am meisten fasziniert, so im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung.
Und Dieter Lange, der ist ja wirklich, also der weiß viel, kriegt es auch irgendwie rüber, aber es ist so dicht. Also ich höre ganz gerne, ne, Podcasts oder Hörbücher in, weiß ich nicht, anderthalb, zweifacher Geschwindigkeit. Die höre ich, die Sachen von ihm muss ich dreimal hören. Der macht ja wirklich großartige Vorträge bei Greater oder auf anderen Plattformen. Die müsste ich eigentlich in halber Geschwindigkeit hören. Die sind so dicht und wirklich auch gute Geschichten. Der hat ja wirklich viele indigenen Völker besucht, also auch längere Zeit dabei verbracht. Dieter Lange hatten wir, glaube ich, noch nicht. Danke dafür. So, guck mal, da schlagen wir direkt den nächsten Bogen. Es gibt ja, also wir sind hier im Einfach-Erfolgreich-Podcast. Es gibt so viele unterschiedliche Arten von Erfolg. Jeder definiert sie für sich allein. Und mir ist das mit dem Erfolg schon noch irgendwie wichtig. Das Ergebnis, ne, ist das, was bestimmt. Aber mir ist mittlerweile der Weg zum Ergebnis, dieses einfach, fast wichtiger. Und wir haben ja alle unterschiedliche, ob es Vorbilder sind, aber unterschiedliche Personen, die wir für uns als erfolgreich bewerten. Was sind so drei Personen, wo du sagst, Mensch, wow, einfach erfolgreich, und allein aus dem Grund hätten sie hier einen Platz auf der Gästeliste verdient?
Das ist auch gut, dass ich die Frage schon vorher von dir zugeschickt bekommen habe. Dann habe ich mir nämlich Gedanken gemacht, und es war ganz schön schwer, Leute auszuwählen, muss ich sagen. Also, weil viele in meinem Umfeld aus meiner Sicht, ob persönlich oder geschäftlich oder wie auch immer, sehr, sehr erfolgreich sind. Mit einem habe ich letzte Woche noch zu Abend gegessen. Ist mein Doktorvater, der Gregor Engels von der Uni Paderborn. Beziehungsweise der ist im Dezember in Ruhestand gegangen. Also auch der Gründer und vom Software Innovation Campus Paderborn. Hat unglaublich viel gemacht in seiner Zeit. Unglaublich spannender Gesprächspartner auch in dem Kontext. Auch jemand, der, glaube ich, in dem Kontext sehr ein spannender Interviewpartner wäre.
Und da kommen jetzt gute Gefühle hoch. Ich muss überlegen, Datenstrukturen und Algorithmen habe ich bei ihm gehört.
Oh,
Und es war
das
also
kann
tatsächlich
natürlich sein.
von den reinen Informatikveranstaltungen, Modellierung hat wirklich was gebracht. Und Dur, das hat mir wirklich was gebracht. Also, ne, weil es sind viele Vorlesungen, wo ich sagen würde, naja, aber die haben mir wirklich was gebracht. Also gerade Dur. Schön,
Also
Gregor
der
Engels.
wäre auf jeden Fall jemand. Dann ein alter Studienkollege von mir, der Dr. Francesco Ferrucci, mit dem ich durchs Wirtschaftsinformatikstudium gegangen bin, der auch die Promotion aber in Wuppertal gemacht hat, ist damals mit dem heute Professor Bock nach Wuppertal gegangen als sein erster Doktorand von Paderborn aus, hat danach eine Firma gegründet mit Freunden, also mit alten Schulkollegen aus, die in Zürich war, die ist verkauft worden, auch erfolgreich, und jetzt ist er wieder in einem neuen Startup unterwegs, also ein hat auch viel mit agiler Softwareentwicklung zu tun gehabt in der Zeit. Mit dem habe ich mich sehr intensiv ausgetauscht. Also sehr interessanter Mensch, der ganz viel erlebt hat in dem Kontext, auch international viel erlebt hat. Und mit dem ich immer noch sehr gut befreundet bin. Also das ist, also interessanterweise solche Freundschaften halten sehr, sehr lange. Gott sei Dank. Aus Studiumszeit, darüber haben wir uns ja im Vorgespräch auch schon unterhalten. Und ein dritter, ganz anders, aber auch unglaublich spannend, das ist einer der Geschäftsführer von Lean Pro in Paderborn, der André Weihrauch. Den kenne ich schon noch Ende meiner Schulzeit. Die machen Event-Management, also im Sicht Licht, Ton, Video und so weiter. Gerade die machen halt Video-Geschichten und diese Firma, oder besser gesagt, sie haben eine Fusion hinter sich vor ein paar Jahren. Die habe ich immer wieder auch so ein bisschen begleitet in der Zeit. Ganz andere Branche, ganz anderes Genre, aber auch immer wieder total spannend gewesen zu beobachten, wie dieses Business funktioniert, wie die, ja, auch dieses Wachstum hinbekommen. Also von, wir waren mal 3 Leute und sind jetzt 30. Und wie muss man sich verändern, damit das alles funktioniert? Und der ist auch einfach erfolgreich bei dem, was er tut, aber auch aus meiner Sicht, aus Grund der Persönlichkeit und die Art und Weise, wie er mit den Menschen und den Problemen umgeht, wie pragmatisch er die anpackt, das ist faszinierend zu beobachten. Und es ist nicht leicht, ein Business aufzubauen, das kann man sagen. Sein Vater ist damit gestartet, er ist quasi der Sohn vom Gründer. Und hat das dann noch weiter vergrößert, und der wäre auch jemand, der wirklich aus meiner Sicht einfach erfolgreich ist, aber vor allen Dingen erstmal auch aus menschlicher Sicht. Und alles andere geschäftlich ist für mich immer nur zweitrangig, muss ich sagen.
Da, ja, es sehen mehr und mehr Menschen so. Das zeigt auch, dass ich denke ja nicht so gerne in der Boomer der Generation X und Y und sonst irgendwas, aber ich glaube schon, dass es der Zeitgeist sich ein bisschen wandelt. Hat, glaube ich, gar nicht so sehr mit dem Alter zu tun, sondern mit dem Zeitgeist, ne? Ja.
Denke ich
So, du.
auch. Also, weil das Ergebnis habe ich auch gesehen. Das ist keine Frage des Alters. Ich habe mich da auch mit vielen schon unterhalten, die man der Generation X zuordnen würde, die aber ähnliche Ansichten haben wie wir quasi.
Ja, und es ist im Grunde, wenn du jetzt mal aus der Makroperspektive drauf schaust, ist auch ein Zeichen dafür, dass wir schon, ne, Wohlstandsgesellschaft ist das Wort, wir
Ja.
kämpfen nicht mehr ums Überleben. Ja, da ist Krieg in Europa, nur wie betrifft er uns denn wirklich jetzt, wo die Lieferketten sich wieder ein bisschen stabilisiert haben? Das ist im Grunde doch relativ weit weg von unserem Alltag. Viele Auswirkungen sind nah dran, aber im Alltag, ob du jetzt heute aufstehst und an die Ukraine denkst oder nicht, macht im Grunde keinen Unterschied für dich. Was ja manchmal auch zu Problemen führt, aber ist halt auch ein Zeichen dafür, dass wir in der Gesellschaft gerade dastehen, wo es eben nicht nur ums Überleben geht, sondern um die eigene Entwicklung, um auch, ob das gut oder schlecht ist, weiß ich gar nicht. Hat halt eine andere Qualität und ich glaube, es tut der Gesellschaft schon gut, dass es viele Menschen gibt, die nicht im unmittelbaren Überlebenskampf sind, ne? Also, wir haben ja über genug Themen gesprochen. Persönliche Veränderung fällt halt dann leichter, wenn du sie nicht machen musst, sondern wenn du sich dafür entscheiden kannst, ne?
Ja, und natürlich, wir sind am obersten Ende angekommen quasi, ne? Wir beschäftigen uns oder wir haben viele Jobs, die weit weg sind von dem, was wir täglich brauchen. Also wir brauchen zum Essen, Schlafen, Wärme und so weiter keine Gedanken machen, ne? Wenn man die Bedürfnispyramide anschaut, okay, ich habe seit neuestem gelernt, WLAN ist ganz unten übrigens in der Pyramide, das steht noch unter Essen und so weiter.
Ach
Also
so, ja.
Internetzugang, die Pavlovsche Bedürfnispyramide ist erweitert worden an der
Ist
Stelle für
erweitert
junge
worden,
Menschen
okay.
vor allen Dingen.
Das kann schon
Und wir sind
sein,
ja, wir beschäftigen uns ja mit der Selbstverwirklichung, mit vielfach dem Sinn von dem, was wir da machen, mehr als mit dem, was esse ich eigentlich heute oder morgen. Ne? Und das ist ein
ja. Ja, also ich
Privileg.
meine, mein Beispiel ist immer, der Kühlschrank ist voll, der ist für ungefähr alle, selbst die Menschen, die keinen Job haben. Es gibt Ausnahmen, ich weiß das schon, aber für, ich sag mal, 98%, insbesondere in Deutschland. Der Kühlschrank ist voll, der ist morgen voll, der ist auch nächste Woche voll. Wenn du auch nicht weißt, wo du schläfst, du kannst dir relativ sicher sein, dass du ein Dach über dem Kopf haben wirst, wenn wenn du es denn wirklich möchtest. Tja, und das führt halt dazu, dass wir mehr uns damit auseinandersetzen können, was wollen wir denn? Ob das gut oder schlecht ist, das kann ja dann jeder für sich entscheiden. Ne? Aber die Frage, du hast ja gesagt, du hattest da einen guten Job, hast auch die Möglichkeiten gehabt, Einfluss zu nehmen, aber irgendwann hast du festgestellt, du wolltest doch wieder ein bisschen mehr lernen. Deswegen, ich habe eine neue Frage in mein Repertoire aufgenommen, die ist dir, glaube ich, noch nicht zugeschickt worden, aber es sollte leicht fallen, dir die zu beantworten. Was lernst denn du oder was möchtest du selber noch lernen, was du vielleicht schon kannst oder noch nicht so gut kannst oder noch besser werden möchtest oder einfach, um noch eine neue Facette deinem reichhaltigen Leben schon hinzuzufügen?
Was möchte ich noch lernen? Ich möchte noch weiter an meiner Gelassenheit arbeiten. Das ist, wenn man so eine gewisse Form von Perfektionismus so selber hat, ne, dieses Fünfe gerade sein lassen, ist etwas, was glaube ich jedem Menschen gut tut, in jeder möglichen Situation. Also Gelassenheit ist ein Aspekt. Also jetzt, wenn man mal auf die Persönlichkeitsentwicklung schaut. Und dann sind noch ganz viele Dinge, die um mich herum was zu tun haben. Ich habe zum Beispiel unter Corona angefangen, ich habe so eine gewisse Bucketliste mit Dingen, die ich noch gerne machen möchte. Und eins davon war Saxophon lernen. Ah. Und das habe ich dann unter Corona mal angefangen. Also vor jetzt etwas mehr als 3 Jahren habe ich dann mit gestartet und bin neben den ganzen vielen Kindern in der Musikschule Paderborn auch einer der Schüler dort. Und dieses sich wieder als Schüler zu sehen und Dinge nicht gut zu können, ist auch gut im Leben, finde ich. Und das macht demütig und zeigt es auch andersherum immer wieder, weil dann stehe ich halt auch dort und übe und kann das auch nicht besser als viele junge Menschen, die mich dann auch überholen in ihren Skills.
Und kannst dich dann auch gleichzeitig wieder reinversetzen, wie ist das eigentlich? Also wenn ich als Professor da vorne stehe, wie ist das eigentlich für die Menschen, die da hinten sind? Ich weiß gerade nicht, wem ich es zuschreiben darf, aber ich glaube, es kommt so aus dem griechischen, römischen Lager. Wer Meister in einem Gebiet geworden ist, muss Schüler in einem neuen werden oder in einem anderen.
Ja. Um und auch da gibt es ja was Agilität im Hintergrund hat, das Schuh-Ha-Ri. Schuhmenschen, Ha-Menschen, Ri-Menschen. Und man fängt immer als Schuhmensch an in jedem Gebiet und möchte vielleicht ein Ri-Mensch irgendwann werden, die Meisterschaft. Und es geht immer, also das ist das Dazulernen, das ist das Zentrale an der Stelle. Und Saxophon ist ein Thema davon. Ich bin gespannt, was noch kommen wird, was das angeht. Und aus Sicht meiner, ich möchte noch mehr über dieses Thema Arbeitsfluss lernen, verstehen. Das wäre wirklich sehr schön. Okay. Und eigentlich geht es, glaube ich, sehr stark in die Richtung, mir Persönlichkeitsentwicklung weiter zu betreiben und zu verstehen, neben den fachlichen Themen natürlich, die gehören immer dazu, aber dieser Zweiklang, der muss da sein. Ich glaube, nur dann kann man auch ein gutes Verständnis für gesellschaftliche Themen entwickeln irgendwann. Und ein Beitrag zur Gesellschaft ist ja in meiner Rolle in der Gesellschaft rein definiert. Und das
hast du mit unterschrieben?
Ja, den nehme ich sehr ernst. Das ist, wir werden von der Allgemeinheit bezahlt und ich möchte auch dahin etwas zurückgeben, also Erkenntnisse zurückgeben, die allen helfen können oder vielen helfen können. Alle kann man nicht erreichen mit dem, was man tut, aber viele.
Und die Erkenntnisse sind das eine. Und ich mag, dass du sagst, du möchtest auch weiterhin an dir als Persönlichkeit arbeiten. Ob nun für die anderen oder für dich, sei mal dahingestellt. In jedem Fall lebst du uns, insbesondere deinen Studenten und vielen anderen, ja dann auch was vor, was das bedeutet. Und ich glaube, wenn jeder bereit ist, an der Persönlichkeit zu arbeiten und eben auch das Ego nochmal zurückstellen, auch als Professor nochmal die Schulbank zu drücken, wenn auch in einem ganz anderen Kontext. Diese Ego-Kämpfe, wir hatten das mit dem Status gerade eben, dann ist das ja auch ein ganz, ganz wertvolles Vorbild, was du anderen gibst. Und das könnte ja auch schon einer der Beiträge sein, neben dem, was du natürlich inhaltlich für deine Studenten, für Unternehmen, die dir vielleicht auch mal begleitest und betreust, machen kannst.
Fällt gerade noch ein, auf meiner Bucketliste steht auch noch ein Altersstudium. Also mich hat immer das Thema Physik und Geografie sehr interessiert. Also irgendwo in dem Kontext, vielleicht, wenn ich dann mal tatsächlich mit meiner Arbeitszeit und meiner Arbeitswelt durch bin, vielleicht schreibe ich mich dann noch ein. Und
Vielleicht.
Physik, wie gesagt, würde mich sehr interessieren
Ja,
als
ist ja
Gegenmittel.
auch spannend. Okay. So, Andreas, wer jetzt sagt hier, der Wübbeke, was der so zu erzählen hat, ist doch interessant, was der da vor sich hin quatscht. Von dem möchte ich mehr finden, hören, sagen, also mehr von dem mitbekommen, was er zu sagen hat. Was ist der Weg zu dir? Wo schickt man hin?
Sie schicken sie ja. Man kann mich natürlich im Online finden. Ne? Also wer meinen Namen googelt, der wird als ersten Hit die Seite von der Hochschule finden. Da sind alle meine Kontaktdaten drauf. Da
Okay.
wird man mich als erstes finden und persönlich auch zu fassen bekommen quasi. Wer was lesen möchte, es gibt zum Beispiel einen Buchbeitrag im Agile Short Stories von der Herausgeberin Miriam Sasse. Agile Short Stories Teil 2. Da habe ich auch einen Beitrag zugeliefert und ja, einiges an Veröffentlichungen, Konferenzbeiträgen, die man finden kann, wo ich mich ja jetzt immer mehr auch mit dem Thema Agilität beschäftigen werde und will. Als nächstes spreche ich auch auf dem Software QS-Tag in Nürnberg zum Thema eine Erweiterung unserer agilen Simulationsumgebung. Da kann man mich finden. Bei dem agilen Meetup, das wir jetzt momentan in Paderborn ja versuchen, sehr stark auszubauen, da findet man mich auch. Das möchte ich auch gerne weitermachen. Das hat mir so viel Spaß gemacht beim letzten Mal, wo wir uns auch kennengelernt haben. Schöne Community, sehr schöne Umgebung. Aber wenn es um das Thema, ne, auch als Sparringspartner, wenn es darum geht, über die agile Transition zu reden, einfach direkt anschreiben, melden. Ich sage immer zu meinen Studierenden, wenn ich nicht gerade schlafe, melde ich mich eigentlich umgehend zurück.
Ja, sehr cool. Danke dir, danke dir. Und dann ist natürlich hier der einfach erfolgreich Podcast. Ich bin ja auf der unmöglichen Reise, dass ich das einfach erfolgreich Rezept haben möchte. Ich habe schon verstanden, das gibt's nicht, aber deswegen möchte ich genau deines hören. Also einfach erfolgreich. Wie geht das in idealerweise einem Satz?
Stehe jeden Tag auf und mit dem Ziel, etwas Neues zu lernen, etwas Neues kennenzulernen, jemand Neues kennenzulernen und aus dieser Erkenntnis das Leben selber positiv zu gestalten. Und dann bist du einfach erfolgreich.
Ja, sehr schön. Das Leben positiv gestalten. Ja, mag ich vor allem, so wie du es formuliert hast, heißt es ja auch bewusst positiv, ne? Also sich nicht dem
Ja.
Schicksal hinzugeben und zu hoffen, dass es was Schönes bringt, sondern bewusst positiv zu gestalten, finde ich sehr, sehr cool. So, was wäre dein allerletzter Impuls? Also vielleicht habe ich eine Frage nicht gestellt, die du beantworten möchtest. Vielleicht hast du einen Aufruf von mir aus auch unter dem Stichwort Servant Leadership. Das letzte Wort, lieber Andreas, soll dir gehören, bevor wir uns dann verabschieden.
Ich glaube, vielleicht zum Thema Servant Leadership. Man soll bei allem, was man tut, nicht vergessen, dass in allem Ernst, den wir haben, der Spieltrieb des Menschen nicht zu vernachlässigen sein sollte. Ich habe so oft gesehen in der Retrospektive, wenn man mit den Ingenieuren am Anfang irgendwas Witziges, was Lustiges macht, also wir haben ja letztens über Spiele, agile Spiele geredet und solche Dinge, welche Energie das freisetzt und dieses den Menschen den Raum zu geben, mal zu denken, sich ein wenig zu entfalten. Ich glaube, das ist der zentrale Aspekt beim Servant Leadership, dieses Vertrauen in die Leute zu setzen und ihnen die Freiheit zu geben. In dem denkenden Umfeld. Ne? Also Forschung und Entwicklung ist ein Bereich, wo Gedanken und Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung eine große Rolle spielen, um einen signifikanten Beitrag zu leisten. Und wenn das die Mutter des Gedanken ist oder der Vater des Gedanken ist, für einen Leader dieses Vertrauen auszusprechen und zu schenken, dann wird das ein einfach erfolgreiches Unternehmen, eine einfach erfolgreiche Umgebung, in dem Menschen gerne arbeiten, in dem Menschen gerne verweilen und vor denen sie nicht weglaufen. Und das ist mein Aufruf an die Manager da draußen, zu sagen, schenkt mehr Vertrauen in eure Mitarbeiter und kontrolliert weniger, sondern empowert mehr, behandelt sie gut und ihr werdet von den allermeisten jede Menge zurückbekommen, weil das ist das Ergebnis, was ich in fast allen Fällen selber erlebt habe als Führungskraft. Ich habe ganz viel zurückbekommen von den Menschen, die mit mir gearbeitet haben, glaube ich. Und ich hatte bis jetzt immer auch das Feedback bekommen, dass es auf Gegenseitigkeit beruht hat. Und das wäre mein letzter Aspekt, den ich gerne noch loswerden möchte.
Sehr cool. Jetzt habe ich gesagt, du kriegst das letzte Wort, aber während du gesprochen hast, sind mir so schöne Wortspiele.
Ja.
Spielräume öffnen, also Denkräume öffnen, damit Spielräume entstehen, in denen
Ja.
dann auch entsprechende Wirkungsräume ausgenutzt werden können. Ne? Und ansonsten alles, ja, motivierte, also Vertrauen, motivierte Mitarbeiter, dann fängt das Leben an, Spaß zu machen, selbst wenn es Arbeitsleben heißt. Ne? Sehr cool.
Auf jeden
Lieber
Fall.
Andreas, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die ganzen Geschichten, die du mit uns geteilt hast und es bleibt mir jetzt an der Stelle, glaube ich, nichts anderes übrig, als zu sagen Danke. Und auch du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer da draußen, Dankeschön für eure Zeit, für deine Zeit und bleibt einfach erfolgreich. Das war es schon wieder für heute, der Einfach Erfolgreich Podcast.